Vater, ich danke dir für Aaron und dass es ein besonderer Bruder ist für uns. Und Vater, ich bitte dich, dass du seine Zunge salbst und dass Worte von dir durch ihn zu uns fließen und dass Menschenherzen verändert werden durch dieses Wort. Amen.
Warst du mal sprachlos wegen der Großzügigkeit von jemandem anders dir gegenüber? Hast du das mal erlebt? Wir haben eigentlich eine ganz besondere Geschichte als Familie erlebt und ich wollte das ganz am Anfang vom Gottesdienst erzählen, auch wenn es vor Jahren geschehen ist, weil es einfach so perfekt passt zu der Bibelstelle, die wir heute angucken werden. Als ich klein war, habe ich die Jahre 0 bis 4 in Griechenland erlebt. Meine Familie wohnte in Griechenland, ich war nicht dort geboren, aber dort für die ersten 4 Lebensjahre aufgewachsen. Und dort war mein Vater, er war ein Geschäftsmann in einer Industrie und hat mit einem anderen Geschäftsmann gearbeitet von einer anderen Organisation. Sie haben zusammen Geschäft gemacht, gearbeitet und so weiter und so fort. Und dieser andere Mann war ein sehr reicher Mann. Und er besitzte ein großes Hotel. Das ist es nicht, das ist nur als quasi so, dass man das sich vorstellen kann. Ein richtig schönes Luxushotel an einem Urlaubsort in Griechenland. Und als wir dort gelebt haben, sind wir am Wochenende immer wieder dorthin gefahren. Er hat uns eingeladen, dieser Freund von meinem Vater, und wir durften da kostenfrei das Wochenende zum Beispiel verbringen. Viele Jahre sind vergangen, wir sind nach England gezogen, ich bin dort aufgewachsen. Mein Vater war immer wieder in Kontakt mit diesem Mann. Ab und zu sind wir zurückgefahren nach Griechenland, um Urlaub zu machen und so weiter. Aber viele Jahre sind vergangen. Und wir waren damals in Budapest, in Ungarn, ich und meine Frau und unsere 3 Mädels. Und mein Vater dachte, ach, es wäre doch irgendwie cool, wenn wir wieder Urlaub machen könnten in Griechenland. Aber er wollte nicht einfach aus dem Nix diesen alten Freund kontaktieren und sagen, hey, dürfen wir kostenfrei bei euch im Hotel übernachten? Weil wir waren ja 7 Personen. Das ist eigentlich eine Menge Geld. Ne? Dann hat mein Vater gesagt, komm, wir zahlen das, wir gehen dorthin auf Urlaub, wir machen das einmal, sodass die Enkelkinder das erleben können. So hat er gebucht, wir sind nach Griechenland gefahren und als wir angekommen sind, dann hat mein Vater seinen alten Freund kontaktiert. Und der Freund hat sich riesig gefreut, dass wir da angekommen sind. Und er meinte, warum habt ihr das per Internet reserviert? Ihr hättet mich einfach anrufen können. Und für euch ist alles kostenfrei. Hat alles kostenfrei gestellt. Hat uns Upgrades gegeben, bessere Räume und so weiter und so fort. Aber wir dürfen auch nicht einmal für ein Eis bezahlen am Strand. Wir haben versucht, mit unserem Geld Eis zu kaufen. Und alle Mitarbeiter vom Hotel haben gesagt, nein, nein, wir dürfen das nicht annehmen. Und für uns am Anfang, ihr denkt alle, das ist genial, oder? Aber für uns am Anfang war das recht schwierig. Wir wussten nicht, wie gehen wir mit einer solchen Großzügigkeit um. Und dann haben wir versucht, immer wieder zu bezahlen. Beim Eisessen oder beim Mittagessen, was nicht inkludiert war im Paket, haben wir versucht, im Restaurant, im Hotel mit unserem Geld zu bezahlen. Das ging nicht. Dann haben wir gesagt, okay, dann essen wir auswärts. Dann hat das Hotel keinen Kosten von uns. Aber dann nach einer Weile sind wir zum Schluss gekommen, das ist blöd, was wir machen. Wir versuchen, diese Großzügigkeit von diesem Mann zu kaufen, was er uns frei zur Verfügung gestellt hat. Was für eine wunderbare Gnade eigentlich, dass wir sowas erleben durften. Und so haben wir uns entspannt und wir haben dieses großzügige Geschenk angenommen. Natürlich war das ein einmaliges Erlebnis. Das geht jetzt leider nicht mehr. Würde mich freuen für wieder so einen Urlaub. Aber da haben wir über Großzügigkeit gelernt. Und auch über Gnade. Und heute möchte ich eine Geschichte angucken in der Bibel von einem Mann, von dem wir eigentlich nicht so oft darüber sprechen. Und sein Name heißt Mephibosheth. Mephibosheth. Komischer Name, ich weiß. Keine Sorge, ich erkläre, wer er ist. Und wir werden sehen, dass wir eine ähnliche Geschichte haben zu Mephibosheth. Und wir wollen auch die Frage beantworten, wie gehen wir mit Gnade um? Wie gehen wir mit Großzügigkeit um? Also zuerst müssen wir ein bisschen Hintergrund machen. Wer ist überhaupt dieser Mephibosheth? Also wir befinden uns im Königreich von Saul. Ja, der erste König Israels. Und er war am Anfang ein relativ guter König und danach ist er gescheitert. Und Samuel, der Prophet, hat ihm gesagt, Gott nimmt das Königreich weg von dir. Gott stellt einen anderen Mann als König und das ist der David. Also David wird der zukünftige König. Und am Ende vom ersten Buch Samuel sterben Saul und auch sein Sohn Jonathan, Davids bester Freund, in einem Kampf gegen den Philister. Und David war nicht im Kampf dabei. Gott hat ihn schön aus dem Weg gebracht, sodass er sich nicht einmischen konnte. Und wir lesen über der Trauer von David, über Jonathan, sein bester Freund, der gestorben ist. Und dann gab es ein Vakuum. Wer soll König sein? Also der Stamm Juda meinte, ja, wir nehmen David als unser König, weil Gott das prophezeit hat. Er soll eigentlich König von ganz Israel sein. Aber der restliche Israel hat gesagt, nein, wir nehmen einen anderen Sohn von Saul. Weil Saul ist ja der König gewesen, das geht dann zu seinem Sohn. Und Jonathan ist gestorben, aber es gibt einen anderen Mann, der König sein soll. Und das ist ein Mann auch mit einem komischen Namen, Ish-Boshet. Ish-Boshet, der Sohn von Saul. Kommt ihr mit? Gut. Dieser Ish-Boshet wird König von Israel, David König von Juda. Und es gab immer wieder Kämpfe dazwischen. Und dann wurde Ish-Boshet ermordet, aber nicht in einer Kriegszeit. Also echt grausame Geschichte, wo zwei Leute einbrechen und töten ihn in seinem Bett. Und letztendlich ist es wieder offen und alle Stämme, die restlichen Stämme sagen, hey, wir wollen, dass David König über ganz Israel regiert. Und so kommt David an der Macht in Jerusalem, da, wo er hingehört. Und in diese ganzen Geschehnisse über diese verschiedenen Königreiche und wie sie zusammenspielen, lesen wir über einen Mann namens Mephibosheth. Wer ist er? 2. Samuel 4, Vers 4. Sauls Sohn Jonathan hatte einen Sohn namens Mephibosheth, der an beiden Beinen gelähmt war. Er war 5 Jahre alt, als die Nachricht vom Tod Sauls und Jonathans aus Jezreel eintraf. Da nahm die Amma das Kind und floh. Doch in der Eile stürzte sie und ließ ihn fallen und seitdem war er gelähmt. Also dieser Jonathan war war der Sohn von Davids bester Freund Jonathan. Und er war noch 5 Jahre alt, als Saul und Jonathan in diesem Krieg mit den Philister sind. Also dieses 5-jähriges Kind verliert an dem gleichen Tag seinen Vater und seinen Großvater und wird dazu gelähmt. Weil die Amme ihn nicht richtig gehalten hat und ist weggeflohen. Er ist runtergestürzt und plötzlich kann er nicht mehr laufen. Wir denken manchmal, wir haben einen schlimmen Tag erlebt. Der Mephibosheth mit 5 Jahre alt hatte einen sehr schlimmen Tag erlebt. 7 Jahre später, mit 12 ist sein Onkel Ish-Boshet ermordet. Also dieser arme Typ, Großvater verloren, Vater verloren, gelähmt, Onkel verloren. Und Mephibosheth gibt auf. Er rennt weg, er versteckt sich, niemand Wichtiges weiß, wo er ist. Er verschwindet und versteckt sich. Dann gehen viele Jahre vorbei. Der Königreich ist sicher, David ist in Jerusalem, er hat all seine Feinde ringsum ausgerottet. Und dann kommt er auf eine Idee, er erinnert sich über seinen toten Freund, der Jonathan, der Sohn von Saul. Und er stellt sich die Frage, was kann ich für Jonathan, für seinen Nachwuchs tun? Und so lesen wir Folgendes in 2. Samuel Kapitel 9, die ersten 5 Versen. Eines Tages fragte David, ist noch irgendjemand aus Sauls Familie am Leben? Ich will ihnen Gutes tun, wie ich es Jonathan versprochen habe. Er ließ einen Mann namens Ziba rufen, der zu Sauls Diener gehört hatte. Bist du Ziba? Fragte der König. Ja, Herr, antwortete Ziba. Da fragte der König ihn, ist aus Sauls Familie noch jemand am Leben? Wenn ja, möchte ich ihm in Gottes Namen Gutes tun. Ziba antwortete, ja, eine von Jonathans Söhnen ist noch am Leben. aber er ist an beiden Beinen gelähmt. Wo ist er? Fragte der König. In Lodabar, erwiderte Ziba, im Haus von Machir, dem Sohn Amiels. David schickte nach ihm und ließ ihn aus Machirs Haus holen. Also hier sehen wir eine coole Szene. David denkt an seinen alten Freund und an den Bund, den er damals geschlossen hat, diese Vereinbarung, ich würde mich um deinen Nachwuchs sorgen. Und er hatte keine Nachrichten gehabt über diese Mephibosheth. Sicherlich hat er von Mephibosheth was gewusst, dass er existiert, aber hat seit langem nicht mehr von ihm gehört. Und dann lernen wir dieser Ziba kennen. Ziba war höchstwahrscheinlich der Diener, der einfach über das ganze Haus Sauls war, musste alles pflegen und so weiter und so fort. Und er kommt und er sagt, dass dieser Mephibosheth weit weg ist. Weit weg, in einem Ort namens Lodabar, auf der anderen Seite vom Jordan. Weit weg von dort, wo er hingehört. Königstisch. Im Haus von einem Mann namens Machir. Das ist nicht wichtig, wer er ist und so weiter und so fort. Hauptsache, Mephibosheth hat sich versteckt. Dort, weg vom Königspalast. Die Frage ist, ist dieser Mephibosheth abhängig von diesem Machir, weil er gelähmt ist? War er arm? Das wissen wir alles nicht. Aber wir können davon ausgehen, dass er nicht unbedingt in dem Luxus lebt, dass er vielleicht damals gelebt hat als Kind. Und dann hat Mephibosheth eine Begegnung mit dem König. Die nächsten Versen. Als Mephibosheth, der Sohn Jonathans und Enkel Sauls, zu David kam, warf er sich vor ihm nieder und verbeugte sich voller Ehrfurcht. Da sagte David, also du bist Mephibosheth. Und er antwortete, ja, ich bin dein Diener. Doch David antwortete, hab keine Angst. Ich will dir Gutes tun, wie ich es deinem Vater Jonathan versprochen habe. Ich will dir alle Ländereien zurückgeben, die früher deinem Großvater Saul gehörten. Und du bist eingeladen, immer mit mir an meinem Tisch zu essen. Mephibosheth warf sich erneut vor dem König zu Boden. Sollte der König zu einem toten Hund wie mir so gut sein, bin ich das wert? Rief er aus. Ihr müsst euch diese Szene vorstellen. Mephibosheth ist versteckt. Er kriegt die Nachricht, er muss zum Königspalast kommen. Und er hatte Angst. Und das war gerechtfertigt. Weil er war letztendlich aus dem Haus Sauls. Der Königreich war jetzt in Davids Hand. Und er dachte vielleicht, jetzt muss ich sterben. Weil David will sein Königreich sicher machen, dass es keine mögliche Rivale oder Gegner gibt vom Haus Saul. Und er kommt vor dem König und er zeigt eine großartige Demütigkeit. Er werft sich nieder. Müsst euch vorstellen, der ist gelähmt in den Beinen. Er werft sich nieder. Ich weiß nicht, ob er Hilfe braucht, um wieder aufzustehen. Und David kommt mit einer großartigen Botschaft, eine unerwartete Botschaft. Du stirbst nicht, du bekommst Land, du isst auf meine Kosten an meinem Tisch. Und Mephibosheth kann das nicht glauben. Bin ich das wert? Ich bin ein toter Hund, ich bin dir nichts, kann auch nichts tun. Gelähmt, kann nicht arbeiten, ist eigentlich nur eine Last für den König. Aber er darf am Königstisch sitzen. Und es wird eine Realität. Wir lesen in den nächsten Versen. Dann ließ der König Ziba den Diener Sauls rufen und sagte, ich habe dem Enkel deines Herrn alles gegeben, was Saul und seine Familie gehört hat. Du und deine Söhne und Knechte sollen das Land für ihn bebauen, die Ernte einbringen und so für seinen Unterhalt sorgen. Aber Mephibosheth selbst, der Enkel deines Herrn, wird immer bei mir an meinem Tisch essen. Ziba, der 15 Söhne und 20 Knechte hatte, antwortete, ja, mein Herr und König, ich werde tun, was du befehlst. Und von da an aß Mephibosheth regelmäßig mit David zusammen, als wäre er einer seiner Söhne. Mephibosheth hatte einen kleinen Sohn namens Micha. Alle Mitglieder des Hauses von Ziba wurden Mephibosheths Diener. Und Mephibosheth, dessen beide Beine gelähmt wären, falls wir das vergessen haben, wohnte in Jerusalem, um dort täglich mit dem König zu sein. Also Mephibosheth darf täglich zum Königstisch. Und ich könnte mir vorstellen, dass es richtig gutes Essen dabei gibt. Vielleicht sogar noch leckerer als das. Ja, ich weiß, ich habe mir überlegt, es ist ein Fehler, um 11:30 euch was zu zeigen. Ja, dass alle denken, oh, ich will sofort raus, ich will was essen. Genau. Also er darf dieses Luxusangebot annehmen. Na? Er und auch sein Kind natürlich, das gehört zusammen. Also er ist versorgt für die Zukunft. Und das ist eine wunderbare Geschichte, krasse Geschichte von Davids Großzügigkeit und seiner Gnade. Und vielleicht lesen wir das und wir denken, hey, das ist großartig, wir freuen uns für Mephibosheth. Vielleicht sind wir ihm neidisch, ich weiß es nicht. Aber die Frage ist, was hat seine Geschichte mit uns zu tun? Ich bin der Meinung, dass Mephibosheths Geschichte ist eigentlich unsere Geschichte. Wir Menschen, wir waren Prinzen. Wir waren, die Bibel sagt, wir sind in Gottes Ebenbild geschaffen. Adam und Eva sind reingestellt in einem wunderbaren Garten und ihnen wurde der Auftrag gegeben, über die ganze Welt zu herrschen. Die waren wie Prinzen. Gott ist natürlich immer der König, aber sie waren angestellt als Prinzen, die über die Welt regieren sollen. Sie haben Gemeinschaft mit dem König gehabt. Aber dann ist plötzlich was Furchtbares passiert und Adam und Eva sind getrennt von Gott. Sie haben rebelliert gegen den König. Sie sind getrennt von ihm. Wir sind wegen unserer Vorfahren Adam und Eva getrennt von Gott. Aber Mephibosheth war auch eigentlich von dem König getrennt. Warum? Weil Saul ungehorsam war Gott gegenüber. Die Amme ließ ihn fallen. Also mit anderen Worten, es war nicht seine Schuld, dass er da lag mit 5 Jahre alt, mit gelähmten Beinen, kein Vater, kein Großvater. Das war die Schuld von seinen Vorfahren und von anderen Menschen. Natürlich für uns ist es auch die Schuld von Adam und Eva, dass wir in einer solchen Welt leben. Ja, wir waren nicht dabei im Garten, wir haben nicht davon gegessen, aber trotzdem haben wir die Konsequenzen. Wir fetzen miteinander wegen der Sünde in der Welt, was Adam und Eva da reingebracht haben. Ich habe es mal gehört, ich finde es super gut als Beispiel. Wenn du eine Backform hast und du lässt es fallen und es kriegt eine Delle rein, denn aller Brot, was du da reinbackst, hat immer eine Delle rein. Also die ganze Menschheit hat eine Delle rein, vielleicht mehrere. Wir sind kaputt. Wir sind in diese Welt gekommen als schon kaputte Menschen und das war nicht unsere Schuld. Andere Leute, unsere Vorfahren, Adam und Eva natürlich, haben uns kaputt gemacht. Aber vielleicht hast du das auch erlebt in deinem Leben, dass du kaputt gemacht worden bist wegen anderen Menschen. Wegen deiner Eltern, wegen deiner Großeltern, wegen einer Lehre in der Schule. Ich weiß es nicht. Wegen falschen Freunden. Wegen anderen Menschen. Genauso wie es war für Mephibosheth. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, sind wir nicht nur kaputt wegen den anderen, sondern auch wegen uns selber. Wir haben die falsche Seite ausgewählt. Wir sind weg von Gott gerannt. Mephibosheth ist geflohen und hat sich versteckt. Er ist nicht zu David gekommen, auch nicht als Teenager oder als Erwachsener. David musste ihn holen. Und ich bin auch sicher, dass Mephibosheth davon gehört hat, wie Jonathan so eine gute Beziehung hat mit David. Er hätte direkt zu David gehen können, aber stattdessen hatte er Angst und hat sich versteckt. Interessanterweise, Adam und Eva, sie haben sich auch vor Gott gesteckt, als sie gesündigt haben. Und wir machen genau das Gleiche. Wir verstecken uns von Gott oder wir rebellieren gegen ihn. Also du kannst es auswählen, weil das ist nicht gut. Einige Menschen, sie rebellieren gegen Gott. Es gibt keinen Gott, das ist nur eine Fantasie. Oder sie sind ärgerlich, zornig Gott gegenüber. Gott, du hast mein Leben kaputt gemacht. Andere haben so schlechte Sachen gemacht oder vielleicht auch nicht schlecht, aber man spürt das so, dass man versteckt sich wegen Schuld und Schamgefühle. Das ist eher in anderen Kulturen, aber auch hier im Westen. Vielleicht denkst du, Gott hat kein Interesse an mich, ich bin zu klein oder ich habe zu viel Schlechtes gemacht in meinem Leben. Ich kann nicht zu Gott kommen. Ich muss mich von ihm verstecken. Aber was ist, wenn er mich umbringen möchte, weil ich was so Schlechtes gemacht habe? Bisschen so wie Mephibosheth. Und dann kommt der große Wunder. Der König sucht nach uns. Trotzdem, trotz allem, David schickt Ziba, diese Diener, um Mephibosheth zu ihm zu holen. Und Gott schickt seinen Sohn, Jesus, um uns zu holen, zu ihm, durch seinen Tod und durch seine Auferstehung, durch diese wunderbare Botschaft des Evangeliums, dürfen wir zum König sein. Und wir waren nicht bereit, zum König zu kommen. Wir haben rebelliert gegen ihn oder wir haben uns versteckt. Und trotzdem ist er reingekommen und uns rausgebracht. Und eine meiner Lieblingsgeschichten in der Bibel ist, als die Engel kommen zu Sodom und Gomorra, einer Stadt, was Gott eigentlich vernichten möchte, um einen einzigen Mensch rauszuholen. Der Lot. Und dieser Lot, er mag nicht gehen. Und dann lesen wir diese Worte der Gnade. Die Engel haben ihn an die Hand gepackt und ihn rausgezogen. Wir wollten nicht zu Gott. Aber Gott wollte, dass wir zu ihm. Der König war uns gnädig, auch wenn wir den Tod verdient hatten. Mephibosheth war eigentlich, wie gesagt, ein Rivale des alten, vom alten Königreich. Und wenn wir später in die Geschichte gucken, ist es ganz normal, dass Königen ihre Rivale ausrotten. Ja, vielleicht der bekannteste Beispiel davon ist der Kaiser Nero im Römischen Reich. Der war sowieso ein Verrückter, aber der hat seinen Stiefbruder, seine Mutter und seine Frau allesamt umgebracht, um den Königreich zu sichern. Sehr unsicherer Mensch. Stattdessen hat David ihm von einem versteckten Land geholt. Er schenkt ihm Land und er versorgt ihn beim Königstisch. Wir waren Gottes Feinde oder vielleicht sind wir immer noch Gottes Feinde, wenn wir nicht zum Königstisch gekommen sind durch Jesus. Aber er hat uns aufgenommen. Er schenkt uns ein neues Leben durch seinen Sohn. Er versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Und er sagt, alles, was wir brauchen, wir können ihn bitten. Und er gibt uns das. Er schenkt uns das. Warum? Weil er gnädig ist. Weil er großzügig ist. Und wir leben tagtäglich in Gemeinschaft mit dem König. Wir haben einen Zugang zu Gott, den wir davor nicht hatten, weil wir in Lodabar waren. Wir waren weit weg vom Königstisch. Unsere Mephibosheths Geschichte ist unsere Geschichte. Und ich finde es großartig, was Gott für uns getan hat. Und ich habe jetzt drei Punkte, die ich gerne weitergeben wollen, die wir mitnehmen können in dieser Woche. Die erste ist, Gott hat uns gerettet, weil er treu ist, nicht weil wir es verdient haben. Nicht weil wir es verdient haben. Für die, die vielleicht länger mit Jesus unterwegs sind, vielleicht hast du das öfters gehört. Für die, die noch nicht mit Jesus unterwegs sind, vielleicht denkst du, du musst es immer noch verdienen. Ich muss gut genug sein für Gott. Oder Gott wird niemals ein Interesse an mich haben, weil ich so viel Schlechtes in meinem Leben gemacht habe. Gott hätte natürlich neu starten können mit der Menschheit. Er hat es eigentlich schon mal gemacht und versucht. Erinnert ihr euch vielleicht an diese Geschichte mit Noah? Noah war der einzige Gerechte in seiner Generation. Gott hat die ganze Welt eigentlich zerstört durch einen riesengroßen Flut. Alle sind gestorben, außer Noah und seine Familie. Und wir denken, wenn wir das lesen, okay, jetzt sind wir wieder beim Garten Eden. Jetzt können wir wieder vom Neu anfangen. Und was ist passiert? Kurz danach, eine furchtbare Situation. Sünde kommt durch diese Familie wieder in die Welt. Hat nicht funktioniert. Also Gott bleibt uns treu. Es schmeißt Menschen nicht weg. Gott schmeißt Menschen nicht weg. Egal wie kaputt wir sind, er schmeißt uns nicht weg. Stattdessen macht Gott ein Brit mit der Menschheit. So, genauso wie er damals in den Tagen von Noah gemacht hat. Und Brit ist das hebräische Wort für ein Bund. Und der Konzept von einem Bund ist, glaube ich, für uns heute ein bisschen nicht so gängig. Wir verwenden das nicht wirklich. Also wir reden über die Bundesrepublik, Deutschland, Bund und so weiter. Aber ein Bund war damals eine klare Vereinbarung zwischen zwei Parteien mit ganz klaren, festen Bedingungen. Die Idee war, es gibt klare Vorteile für zwei Menschen oder zwei Königreichen, wenn sie zusammenkommen und einen Bund schließen. Und es gibt klare Nachteile, wenn diesen Bund gebrochen wird. Und um das darzustellen, haben sie damals Tiere genommen. Die haben die Tiere entzweit, die eine Hälfte auf der Seite gelegt, die andere Hälfte auf diese Seite. Und die zwei Menschen, die diesen Bund schließen wollten, sie sind durch diesen toten Körperteile von Tieren durchgegangen. Und die Idee war, hey, guck dir das mal an, diese toten Tiere, so werden wir sein, wenn einer von uns bricht diesen Bund. Also eigentlich sehr bedrohlich. Ne? Stell dir vor, du möchtest ein Auto kaufen, du unterschreibst den Vertrag, ne? Aber bevor du den Vertrag unterschreibst, der Autoverkäufer legt lauter Tierteilen vom Metzger und ihr müsst zusammen durchgehen. Ja, also das Bild ist halt klar. Na, wenn einer von uns den Bund bricht, dann gibt es klare Konsequenzen. Also ich finde, wir haben das nicht wirklich so heute, ein Bund im Sinne vom Alten Testament oder vom hebräischen Bedeutung. Das Erste, was ich finden kann, ist diese Gelübde, die man macht, wenn man heiratet. Bitte denkt nicht an Körperteile und so, durch die, also Tiere, Körperteile, das meine ich nicht. Aber einfach diese Gelübde, wo man schwört, ich will bei dir bleiben, egal was geschieht. Egal was passiert, ich bleibe dir treu, du bleibst mir treu. Und David hat einen solchen Bund mit Jonathan geschlossen. Nicht einen Ehebund, sondern einen Bund vom Alten Testament, so ein Bund der Treue. Wir lesen im 1. Samuel 20, hier müssen wir zurückspülen, bevor er gestorben ist. Jonathan sagt zu David, der Herr sei mit dir, wie er mit meinem Vater Saul gewesen ist. Und begegne mir, David, solange ich lebe, mit der treuen Liebe des Herrn, damit ich nicht sterbe. Und halte auch meine Familie diese Treue, selbst wenn der Herr alle deine Feinde vernichtet. So schloss Jonathan einen Bund mit David und sagte, der Herr soll alle deine Feinde vernichten. Und Jonathan ließ auch David bei seiner Liebe zu ihm schwören, denn Jonathan liebte David wie sein eigenes Leben. Also die zwei machen einen Bund und deswegen reagiert David so vielen Jahren später so mit Mephibosheth, weil er denkt zurück an dem, was er damals versprochen hat, an diese Gelübde, diese so wie ein Ehespruch. Und Gott hat genau das Gleiche gemacht mit uns Menschen. Er hat mit Abraham einen Bund geschlossen. Im ersten Buch Mose in Kapitel 15 lesen wir, wie Abraham diese tote Tiere-Teile vorbereitet hat. Aber dann Gott hat dafür gesorgt, dass Abraham eingeschlafen ist und er konnte nicht durchgehen. Und wir lesen im Text, dass Gott alleine durch diese Tierteile gegangen ist. So, dass wir verstehen, wir können das nicht halten. Er hält das für uns. Er bleibt uns treu. Er hält seine Seite von Bund und von der Gelübde und er schickt seinen Sohn, der letztendlich Teil von ihm ist, um unsere Teil der Gelübde zu behalten, weil wir schaffen das nicht. Durch diesen Bund ist er uns treu, weil er diesen Bund damals mit Abraham gemacht hat. Und verbunden mit dieser Idee von Bund, von Brit, ist das Wort Chesed, eine treue Liebe. Wir haben kein deutsches Wort, auch kein englisches Wort und so weiter, das wirklich gut ansetzbar ist für dieses hebräische Wort, Chesed. Aber die Idee dahinter ist eine treue Liebe, die hält und bleibt und verbunden ist mit diesem Brit. Also wenn man ein Brit macht, dann erwartet man Chesed. Wenn man einen Bund macht, erwartet man diese treue Liebe, die immer noch bleiben wird. Siehe wiederum diese Ehegelübde. Ja? Man schließt einen Ehebund, weil man liebt. Und man hält diesen Bund, weil man treu bleiben möchte. Das ist nicht nur auf Gefühle basiert, sondern auf das Versprechen und auf eine langfristige Liebe. Und wir waren diesem Bund mit Gott nicht treu. Die Bibel sagt, wir haben unsere Seite gebrochen. Ja, wir haben Gott nicht gehorcht. Und so musste er treu bleiben für uns. Und deswegen ist es umso verrückter, wenn wir denken, dass wir irgendwie unsere Beziehung mit Gott verdienen können. Denk zurück an diese Geschichte von mir am Anfang mit diesem Hotelbesitzer. Das ist eigentlich peinlich, was wir damals gemacht haben. Er hat uns alles geschenkt und wir gehen mit einem 10-Euro-Schein und versuchen, ein Eis zu kaufen. Ich meine, das ist dämlich, das ist verrückt, weil wir das nicht kapiert haben. Wir haben natürlich nicht die gleiche Geldanlagen, die diesen Mann hatte. Der war viel reicher als uns und trotzdem haben wir versucht, unsere Zetten zu verwenden, um irgendwie was zu kaufen. Nein, man nimmt es einfach an. Der zweite Punkt. Gott liebte uns, als wir seine Feinde waren. Viel mehr jetzt. Wie viel mehr jetzt, als wir seine Freunde sind. Gott war uns treu und gnädig, dass er uns geholt hat, wie er Mephibosheth geholt hat. Und Paulus fasst das zusammen im Neuen Testament. Eigentlich Mephibosheths Geschichte und unsere Geschichte im Römer Kapitel 5. Er sagt, der Messias kam ja zu einer Zeit, als wir der Sünde noch hilflos ausgeliefert waren. Und er starb für uns, die wir ohne Gott lebten. Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er den Messias sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünde waren. Und da wir durch das Blut von dem Messias in Gottes Augen gerecht gesprochen worden sind, ist sicher, dass der Messias uns vor dem Gericht Gottes bewahren wird. Wir sind ja durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann werden wir erst recht jetzt, wo wir seine Freunde geworden sind, durch das Leben von dem Messias gerettet werden. So freuen wir uns nun darüber, dass wir wieder eine Beziehung zu Gott haben, weil Jesus, der Messias, unser Herr, uns mit Gott versöhnt hat. Großartig, oder? Das ist eigentlich diese Geschichte von Mephibosheth, unsere Geschichte zusammengefasst von Paulus. Und wir lesen das und wir denken, ach, das ist großartig. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal denke ich, ach, aber ich lebe nicht, wie ich leben soll in dieser Beziehung mit Gott. Und vielleicht hast du, so wie ich mir mehrmals gefunden habe, wieder auf dem Boden vor Gott, Gott, ich habe es wieder gemacht. Ich habe wieder gesündigt. Ich habe wieder XYZ gemacht. Und manchmal können wir denken, ich spüre Gott nicht. Ich habe diese Gefühle nicht da, diese Liebesgefühle. Vielleicht, weil ich was getan habe oder vielleicht auch nicht. Vielleicht kann ich nicht zum Königstisch kommen. Vielleicht habe ich mich entfernt davon. Aber dann lesen wir Folgendes. Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Mit anderen Worten, Gottes Gnade ist so groß, es gibt immer die Chance um Vergebung. Du kannst nichts tun, was Gottes Gnade nicht zudecken kann. Stellt euch das vor, egal was du dir vorstellen kannst, es gibt Vergebung dafür. Und vielleicht ist unsere Reaktion, aber das kann doch nicht sein. Gott muss irgendwo eine Linie ziehen, oder? Nein. Sonst wäre die Sünde mächtiger als die Gnade. Die Gnade ist mächtiger als die Sünde. Also alles, was du dir vorstellen kannst, kann er, und auch nicht vorstellen kannst übrigens, er verspricht, das zu vergeben, wenn wir zu ihm kommen und wir bitten um Vergebung. Auch Leute, die Völkermord praktiziert haben, die können vergeben werden. Das ist das Evangelium. Und wenn wir sagen, nee, es gibt eine rote Linie, wo nicht mehr vergeben werden kann, dann machen wir Gottes Gnade eigentlich klein. Und dann kommt vielleicht die Reaktion, aber dann kann ich einfach alles machen, oder? Und Gott wird mir dann vergeben, wenn ich zurück zu ihm komme. Ja, das ist genau die Idee von Gnade. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich mag mich nicht entfernen vom Königstisch, indem ich weg von Gott renne und rebelliere und das machen, was ich möchte. Weil ich habe verstanden, dass Gottes Wege eigentlich die besten Wege sind. Also manchmal haben wir das umgekehrt im Kopf. Wir denken, was darf ich noch machen in der Welt, bis Gott mich straft oder sowas Komisches? Nein, warum magst du wieder zurück in die Welt gehen? Du hast es viel besser am Königstisch. Stellt euch vor, Mephibosheth sagt, hey David, danke für alles, war super großzügig, aber ich würde lieber jetzt zurück zu Lodabar, zu dem Haus von dem anderen Typen, weil ich mag mein eigenes Reich dort aufbauen. Ist doch verrückt, oder? Gottes Wege sind immer besser und deswegen sind wir in seiner Gnade und wir bleiben in seiner Gnade, weil das besser ist, als uns vom Königstisch zu entfernen. Also du darfst jetzt alles machen, was du willst. Und wenn du mit einem zerbrochenen Herzen zurück zum König kommst und um Vergebung bittest, du kriegst auch Vergebung. Das ist die Gnade. Aber warum würdest du weg vom Königstisch gehen? Letzter Punkt. Und das ist vielleicht sogar der schwierigste. Du sitzt mit anderen Menschen am Königstisch. Ob du das magst oder nicht. Paulus schreibt im 1. Korinther 12, der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe, doch nur gemeinsam machen die vielen Teile den einen Körper aus. So ist es auch bei dem Messias und seinem Leib. Familie kann natürlich großartig sein. Ich hoffe, dass du auch gute Erlebnisse gemacht hast in deiner Familie. Ich kann mir auch vorstellen, dass du schlechte Erlebnisse erlebt hast in deiner Familie. Und dann kommen wir in die Gemeinde und wir lesen Paulus und er sagt, wir sind Familie. Und das ist teilweise recht cool. Du kriegst eine bessere Familie hier in der Gemeinde. Aber das Problem ist, dass wir alle Leute sind und wir sind alle Sünder, von Gott gerettet natürlich, aber wir kommen rein mit unseren Köfferchen. Und wir nerven den anderen. Und die anderen nerven uns, wenn wir ganz ehrlich sind. Warum? Weil wir nervige Menschen sind. Wir sind sündhafte Menschen. Alle sind gefallen. Es gibt keine da, der sitzt und da sagen wir, ich bin besser als den anderen. Aber teilweise machen wir das, oder? Kommen in die Gemeinde und denken, ach, ich bin nicht so wie so und so da. Ich mache es nicht so wie diese und jene Person. Aber wir sind am Königstisch zusammen. Und das ist die wunderbare Gnade. Und was ich mir noch viel mehr lernen muss, und das ist vielleicht der Punkt zum Mitnehmen. Wir müssen auch denken, diese anderen Leute sind eingeladen zum Königstisch wegen dem Gnade der König, nicht weil sie was gemacht haben. Ich bin eingeladen zum Königstisch, nicht weil ich was getan habe, sondern wegen dem Gnade der König. Und dann kann ich diesen anderen Menschen, meine Geschwister angucken und sagen, hey, wir sind Familie und wir sind hier nur wegen Gnade. Nicht weil du das verdient hast, nicht, weil ich das verdient habe. Und deswegen möchte ich gnädig umgehen mit dir. Genauso wie du gnädig mit mir umgehst. Aber das können wir nur in Gottes Kraft. Wenn wir das versuchen in unserer Kraft, nee, geht nicht. Und wenn wir alle zusammen am Königstisch sitzen und wir gucken nach draußen, dann merken wir, hey, es gibt noch Plätze rund um den Königstisch. Und er hatte eigentlich voll Bock darauf, um die Sprache von meinen Kindern zu verwenden, dass andere Menschen dazukommen. Und dann können wir draußen gehen und wir können erzählen von dieser Gnade des Königs, dass er immer noch offene Einladungen hat zum Königstisch. Und alles, was du machen musst, ist, zu dem König zu kommen. Mit all deinem Last. Und er vergibt es und er schenkt dir ein neues Leben und Zugang zu ihm. Und du bist versorgt mit allem, was du brauchst. Was für eine wunderbare Botschaft. Wenn ich darüber nachdenke, über Mephibosheths Geschichte, unsere Geschichte, eigentlich soll das mir sprachlos lassen. Ich soll sprachlos sein. Aber was für eine Großzügigkeit, was für eine Gnade. Gott hat uns von unserem Versteck, von unserer Rebellion rausgeholt, nicht weil wir das verdient haben, sondern weil er treu ist und sein Versprechen treu ist. Und jetzt, dass wir ihn kennen, gibt es immer einen Ausweg für die Sünden, die wir tagtäglich machen. Wir können immer zurück zu ihm kommen, egal wie weit wir uns entfernen. Und wir kriegen Vergebung. Und wir sitzen mit unseren Familien an diesem wunderbaren Königstisch. Wir können gnädig sein. Wir können andere lieben. Auch, stellt euch vor, andere Leute hier in der Begegnungskirche können wir lieben. Wir können einander lieben durch Gottes Gnade für uns. Auch die Leute, die wir nervig finden. Wir finden keine nervig hier, oder? Wir wohnen in einer wunderbaren Harmonie, wenn wir ganz ehrlich sind, ja? Bisschen provokant, ich weiß. Aber wenn wir in dieser Gnade leben, dann können wir alles vergeben von uns, von den anderen. Und ich hoffe wirklich, dass wenn du überlegst diese Woche über diese Großzügigkeit und Gnade des Herrn, dass du sprachlos wirst in dem, was der Herr für dich gemacht hat. Lass uns beten. Vater im Himmel, ich habe wirklich keine Worte, wenn ich das angucke, was du für uns getan hast. Und ich bin unendlich dankbar, Herr. Und ich würde mir wünschen, dass ich noch dankbarer sein könnte und das lernen könnte, Herr. Bitte vergib du mir, vergib du uns, wenn wir das als selbstverständlich nehmen. Bitte vergib du mir, vergib du uns, wenn wir mit einem anderen fetzen, die am Königstisch sitzen, oder wenn wir keine Lust haben, nach außen zu gehen und zu erzählen von deinem wunderbaren Angebot. Hilf du uns, schenk uns deine Kraft und danke für deine Gnade und deine Großzügigkeit und deine Liebe. Amen.